hat, der jetzt zum ersten Mal so richtig bei uns angekommen ist, der Philemon Schott. Das ist unser Praktikant. Wir haben ja immer Praktikanten. Und er ist vom Theologischen Seminar Erzhausen jetzt da für insgesamt 8 Wochen. Und nach 4 Wochen werden wir nochmal Verstärkung kriegen von einem Ehepaar, die ebenfalls dann 3 Monate bei uns sind. So, wir wollen ihn ganz herzlich willkommen heißen und wünschen ihm wirklich eine ganz tolle, gute Zeit bei uns. So, und wir beschenken auch immer ganz gerne. Ich habe gedacht, du kriegst ein bisschen was aus dem Schwarzwald hier, so Schwarzwalder Schinken und einen guten Wein von hier und ein paar Nudeln, die kannst du dir kochen und einen kleinen Gutschein von unserem Bücherpunkt, dann kannst du dir ein theologisches Buch kaufen, irgendwas, was du möchtest. Ja. Gott segne dich reichlich. Liebe Gemeinde, ihr wisst, wir behandeln unsere Praktikanten zuvorkommend, wir laden sie zum Essen ein, wir umsorgen sie, wir umhegen sie, wir begrüßen sie, wir motivieren sie, das wisst ihr ja alles, gell? Das ist ganz klar, das machen wir. So, ladet ihn ein, damit er uns hier nicht verhungert und irgendwie dann ganz mager wieder nach Hause geht. Ja. So, wir wollen starten in eine neue Predigtserie hinein. Und bevor ich das tue, vielleicht noch 2 Sätze auch. Es ist ganz einfach, wenn die Folien funktionieren, wenn wir volle Band haben, wenn ich gut drauf bin, wenn ich einen Parkplatz gefunden habe, wenn meine Frau heute Morgen funktioniert hat, wenn alles super ist, es ist ganz einfach anzubeten. Aber es ist die Herausforderung, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen. Und heute Morgen ist genau diese Herausforderung schon richtig präsent gewesen. Du musst dich entscheiden, ob du anbetest und Gott die Ehre gibst, auch wenn Umstände nicht optimal sind. Und du entscheidest heute, hier und jetzt, wo du hier sitzt, ob du das Wort Gottes annimmst und sagst, ich will hören, was Gott mir zu sagen hat oder nicht. Und diese Sekunde hast du jetzt, indem du prüfst für dich, ob du bereit bist zu hören, was Gott zu sagen hat. Weil ich bin gut vorbereitet schon. Ich habe in der Awakening Night schon vorgepredigt am Donnerstag. Eine wahnsinnig starke Zeit mit Gott. Und da werde ich noch mal ein paar Punkte mit reinnehmen. So, ich bin vorbereitet. Wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, guck deinen Nachbar an und sag ihm, ich bin bereit. Okay? So. Dann wollen wir mal die erste Folie sehen. So, wir gucken mal. Genau, die neue Predigtserie. In der Serie, da wollen wir also erklären, was ein Masterplan ist. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was ein Masterplan ist, weil in Deutschland gibt es für alles und für jede Situation einen Plan. Es gibt einen Jahresplan, es gibt einen Fahrplan, es gibt einen Arbeitsplan, es gibt einen Stundenplan, es gibt einen Rentenplan, es gibt bei uns in der FCG einen Putzplan, ja? Es gibt einen Bildungsplan und es gibt einen Wirtschaftsplan, einen Lebensplan und. Es gibt viele, viele Pläne. Aber wir wollen in dieser Predigtserie deutlich machen, dass es einen ganz entscheidenden Plan gibt und das ist der Masterplan, den Gott für dein Leben hat. Das Großartige ist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und damit wir wach bleiben, kannst du das auch deinem Nachbarn jetzt sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Das darfst du ihm jetzt auch sagen, okay? Gott hat sogar einen Masterplan für dein Leben, ja, sogar das. Was ist ein Masterplan? Das müssen wir ja mal kurz definieren. Und da bin ich dann natürlich zu Wikipedia gekommen und habe gegoogelt, wie Millionen andere auch. Masterplan, das ist der übergeordnete Plan, das ist der Hauptplan. So, es geht in dieser Predigtserie also nicht um Nebenschauplätze, um irgendwelche Randthemen unseres Lebens, sondern es geht um den Plan für dein Leben. Und die Frage ist, wie begründe ich das von der Bibel her? Und da stelle ich einfach fest, wenn ich so meine Bibel lese, dass es natürlich eine allgemeine Vorhersehung, einen allgemeinen Plan Gottes für diese Welt und für diesen Kosmos gibt, definitiv. Aber ich kann auch ganz klar erkennen durch die Heilige Schrift, dass es einen speziellen Plan Gottes und eine Fürsorge Gottes für seine Menschen gibt. Gott überlässt seine Schöpfung nicht sich selbst. Sondern Gott kümmert sich, Gott sorgt sich. Gott ist nicht zu groß, um auch die Details deines Lebens im Blick zu haben und sich darum zu kümmern. Kannst du dazu Amen sagen? Vielleicht hast du es die Woche erlebt. So kleine Details, die manchmal so wichtig sind, wo du spürst, die Hand Gottes ist da. Wo du spürst, Gott kümmert sich um dich. Er ist involviert in die Einzelheiten deines Lebens. Jemand hat mal gesagt, das wäre eine sehr arme und oberflächliche und unbiblische Gottesvorstellung zu sagen, dass er sich weder mit den Einzelheiten des Lebens befasst, noch auf Gebet antwortet oder aus Nöten befreit oder eingreift und Wunder tut. Und das finde ich auch. Das wäre eine armselige Vorstellung. Gott ist präsent, Gott ist real, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Die Bibel lehrt uns, wenn wir zum Beispiel den Hiob anschauen, den Hiob 10, dass Gott uns schon im Mutterleib gebildet hat. Und dann muss er das mal geben, ja, wie wir entstanden sind. Ich will jetzt nicht zu tief in die Biologie reingehen, aber Fakt ist, da gab es eine Eizelle und dann gab es ganz viele Samenzellen. Und ich habe mal gehört, dass eine Samenzelle von 80 Millionen Samenzellen tatsächlich dann auf diese Eizelle trifft und sie befruchtet und daraus unser Leben entstanden ist. Du bist ein Sieger, du bist ein Überwinder. Da ist ein Masterplan Gottes dahinter, dass du existierst und hier sitzt. Und ich könnte schon wieder sagen, sag doch mal mit deinen Nachbarn, aber ich lasse es jetzt, okay? Sonst werdet ihr müde und so. Gott führt uns in unseren Lebensumständen. Zig Beispiele dafür, die ich der Zeit halber nicht ausführen kann. Gott stillt unsere Bedürfnisse. Gott ist heute hier mit seiner Gegenwart, weil er unsere Bedürfnisse stillen möchte, weil wir ihm begegnen und weil er weiß, was du benötigst. Er kümmert sich um seine Kinder und er sorgt sich um seine Kinder. Und wisst ihr, das Begeisternde ist, es geschieht nichts aus Zufall, sondern es ist der Wille unseres Vaters im Himmel, dass Dinge in deinem Leben geschehen. Kannst du dazu Amen sagen? Ja, ist ein bisschen schwach, aber am Ende der Predigt wird es lauter, glaube ich. Und so ist jede Gebetserhörung wirklich ein Beweis dafür, dass Gott sich in unser Alltagsgeschäft einmischt und sich um seine Kinder kümmert. Der Gott, der mit Israel, der Gott, der mit Jesus und mit Paulus einen Plan hatte, wie sollte er denn mit dir keinen Plan haben? Natürlich hat er einen Plan. Und das ist wichtig, es gibt nicht nur den souveränen allgemeinen Willen Gottes, sondern es gibt nach der Schrift ganz klar auch den individuellen Willen Gottes, den es zu suchen gilt und in den wir hineinkommen wollen. Wir schauen uns mal da die Epheserstelle dazu an. Epheser 5, 17 heißt es, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Oder die Hoffnung für alle sagt, und finde ich auch total nett, die sagt, seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Finde ich auch irgendwie schön. So, seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Finde ich klasse, ja. Eigentlich. Aber Luther 2, 17 nehmen wir hier. Ja? Versteht, was der Wille des Herrn ist. Vielleicht noch ein paar andere Bibelstellen, die uns deutlich machen, dass Gott uns führt und zwar individuell, dass er sich um dich kümmert, dass er für dich da ist, dass er einen individuellen Plan, diesen Masterplan für dein Leben hat. Ich habe die einfach mal so aufgeführt, ohne jetzt Vollständigkeit hier haben zu wollen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen, er führt mich. Also Gott will dich führen, er ist dein Hirte, der gute Hirte. Ja? Psalm 32, unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Aha, da gibt es eine Unterweisung, da gibt es einen Weg, den ich gehen soll. Und Gott ist da und er will dich auf diesem Weg leiten. Psalm 73, du leitest mich nach deinem Ratschluss. Leute, da gibt es einen Ratschluss Gottes für unser Leben. Und das ist der Punkt, den wir erkennen sollen, wo wir hineinkommen sollen. Gott will, dass du nach seinem Ratschluss lebst. Sprüche 3, mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf deine Klugheit, sondern suche ihn zu erkennen auf all deinen Wegen. Da gibt's diese Option, dass wir etwas erkennen, dass wir suchen und dass wir auf die Wege Gottes für unser Leben kommen. Andere noch, Sprüche 16, 9, des Menschenherz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt und. So, wenn es also diesen persönlichen Willen Gottes für mein Leben gibt und für dein Leben, dann ist es enorm wichtig, dass wir diesen Willen auch erkennen. Aha, sagst du, jetzt habe ich 50 Jahre mal so fröhlich vor mich hingelebt und jetzt plötzlich soll ich den persönlichen Willen Gottes erkennen. Ja, genau. Spätestens jetzt geht es darum, zu suchen und sich neu auszurichten und sagen, Gott, welchen Plan hast du für mein Leben? Oder als Ehepaar zu sagen, Gott, welchen Masterplan hast du denn für unsere Ehe? Was ist das Ziel unserer Ehe? Was ist das Ziel unserer Freundschaft? Was ist das Ziel von uns als Gemeinde? Wo ist der Masterplan, den du für unser Leben, für uns als Gemeinde hast? Den will ich erkennen, da will ich hineinpressen. Ich will diese Offenbarung von Gott haben, damit ich leben kann in deinem Willen. Und ich spüre eine Dringlichkeit da drin. Eine Dringlichkeit für mein Leben. Das hängt vielleicht mit meinem zunehmenden, fortgeschrittenen Alter zusammen. Das mag sein. Dass ich mir irgendwie sage, ich habe 50 Jahre so gelebt, aber irgendwie, ich will auf der Zielgeraden die nächsten 50 Jahre nochmal wirklich fokussiert leben. Ja? Und alle, die über 50 sind, sagen Amen. Genau. Okay. So. Ich würde gerne anhand der Biografie eines bekannten Mannes aus der Bibel uns ein paar Dinge deutlich machen. Sein Leben Das Leben dieses bekannten Mannes wird von einem anderen beschrieben, nämlich Stephanus. Stephanus, ein großartiger Held der ersten Gemeinde, der durch Predigt und durch Wortkunst und Weisheit Gottes aufgefallen ist. Er steht eines Tages vor Gericht, weil er verklagt wurde, und er fängt an, die Geschichte dieses bekannten Mannes zu erzählen. Und wir lesen diese Geschichte in Apostelgeschichte 7, Abvers, also ganze Apostelgeschichte 6, Ende, und 7 dann den ganzes Kapitel durch. Und da heißt es ab Vers 30, als 40 Jahre vergangen war, erschien ihm, nämlich Mose, in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Da Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und jetzt kommt die Reaktion. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuzuschauen. Das geschieht, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dass Manifestation stattfindet, Berührung stattfindet, auch in unserer Seele. Und dann, da heißt es weiter, da sprach der Herr zu ihm: Zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu retten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Mose war seit 40 Jahren in der Wüste. Er hatte das stattliche Alter von 80 Jahren erreicht. Sein Alltag bestand seit 40 Jahren aus Schafen, Hüten Schafe, Scheren Schafe, Füttern Schafe, Schlachten und mit Schafen sprechen. Okay? Und eines Tages geschieht in seinem Alltag und nicht in einer Glaubenskonferenz, nicht in der Heaven Camp Konferenz, nicht am Sonntagmorgen, nicht irgendwo bei der Awakening Night, sondern in seinem Alltag etwas Außergewöhnliches und Ungewöhnliches. Nicht, dass es nicht immer mal wieder kleine Feuer in der Wüste gegeben hätte. Nicht, dass da immer mal auch ein Busch verbrannt wäre vor der Hitze. Nein, da brannte ein Dornbusch und er verbrannte nicht und er brannte weiter und brannte weiter. Mose guckt sich das aus der Nähe an und dann spricht der Gott der Generation, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der übrigens auch unser Gott ist, spricht aus dem Busch zu Mose. Und dieser Moment ist so heilig, dass Mose gar nicht anders kann und auch aufgefordert wird, seine Schuhe auszuziehen. Und diese Schuhe sind das Sinnbild des sündigen Menschen in seiner ganzen Unreinheit, mit seinem ganzen Ego und seinem ganzen Stolz. Mose wird aufgefordert, seine Unreinheit, seinen Stolz und sein Ego abzulegen, beiseite zu legen und vor Gott zu stehen. Und es wird deutlich, auf diesem heißen Wüstensand plötzlich barfuß zu stehen, dass das eigene Ego, das eigene Ich, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Gedanken keinen Platz haben in der Gegenwart Gottes. Weil wir Deutschen, wir wollen es ja immer im Griff haben. Auch im Gottesdienst, auch wenn Gott wirkt. Gott, du musst auf die oder jene Weise wirken. Und wenn ich dann hier komme und wenn ich mit der linken Hand zucke, Gott, dann musst du dies. Wir haben immer so komische Vorstellungen. Also ich vielleicht, ich, okay. Und dann spricht Gott Mose: Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes und habe sein Seufzen gehört. Und Mose wusste sofort genau, was Gott meint. Das Volk war in Gefangenschaft, in der Sklaverei, in Ägypten. Nicht ein Tag, nicht zwei Tage, nicht drei Tage, nicht eine Woche, sondern 400 Jahre Gefangenschaft und Sklaverei waren da. 400 Jahre, Generation um Generation um Generation. Sie kannten keine Freiheit. Und Mose wusste sofort, was Gott meint. Und das gerechtfertigt, dass Gott, dessen Volk, das ist sein Volk, sagt: Ich habe ihr Schreien gehört. Es war Not da, Unterdrückung, Gewalt und Tod. Die Frauen wussten nicht, ob ihre Männer abends wieder heimkamen oder ob sie totgeschlagen wurden während der Arbeit, weil sie nicht genug geleistet haben. Es war Gewalt, brutale Unterdrückung da. Und Mose wusste, um was es geht, aber er fragt sich in diesem Moment: Gott, ganz ehrlich, ich stehe hier, es ist ziemlich heiß hier, so, barfuß. Was hat es eigentlich mit mir zu tun? Was hat diese Situation mit mir zu tun? Und der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, fängt jetzt an, mit Mose zu reden. Und er redet zu ihm, er spricht zu ihm. Was hat es mit mir zu tun, sagt Mose. Und jetzt kommt die Verbindung von dem Leben von Mose zu der Not des Volkes Israel zustande. Die Grundlage des Masterplans. Und Gott sagt im Vers Kapitel 7, Vers 34b, und Gott sagt: Und nun komm her, und dann, ich will dich nach Ägypten senden. Und hier sehen wir die Grundlage des Masterplans Gottes für diese Welt und auch für diesen Kosmos. Gott gebraucht Menschen. Er braucht Menschen wie dich und mich, wie Mose, wie dich und mich, damit sein Plan auf dieser Erde zustande kommt. Gott könnte wirklich alles alleine machen. Er könnte mit dem Finger schnipsen, er könnte ein Wort sagen und das Volk Israel wäre aus der Sklaverei herausgekommen, sofort. Aber dann hätte es geheißen, ja, das ist ja Gott, er kann das, er ist ja völlig klar, dass er das so macht. Nein, die Grundlage des Masterplans heißt, Gott will dich gebrauchen. Und Gott sagt, Mose, ich gebrauche dich. Mose, ich nehme dich, ich kenne deine Fehler, ich kenne deine Schwächen, deine Begrenzung, ich kenne auch deine Stärken, du bist ein bisschen wortkarg geworden in den letzten 40 Jahren so, ja. Aber Mose, und ich weiß auch, dass du einen umgebracht hast, dass du ein Mörder bist, dass du in die Wüste geflohen bist, dass du versucht hast, dein Leben in den Griff zu kriegen. Ich weiß das alles, Mose, und ich will dich trotzdem haben. Und wisst ihr, ich möchte dir heute Morgen sagen, dass die Ehre Gottes am größten wird, wo er uns Menschen gebraucht mit unseren Fehlern und Schwächen und Begrenzungen. Wo wir an die Kante, an die Grenze unseres Lebens kommen, wo Gott sagt, Mose, ich nehme dich, wo er sagt, Daniel, ich nehme dich, ich komme mit deinem Leben zum Ziel, mein Plan wird zustande kommen, weil ich groß bin und nicht, weil du groß bist. Es geht um die Ehre Gottes. Und Gott wird Ehre dafür bekommen. Gott will dich und mich wirklich gebrauchen. Und zwar nicht als passives Gemeindeglied sitzen in der Reihe, sondern als jemand, der das Reich Gottes voranbringt, der zur Ehre Gottes lebt, sodass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen befreit und geheilt und wiederhergestellt werden. Wenn du das glaubst, darfst du Amen dazu sagen. Ich glaube das. Gott sagt dann, und komm her. Zwei kleine Wörtchen, die mir so wichtig sind. Komm her. Komm her. Die wir vielleicht alle kennen aus der Erziehung. Wie oft rufe ich meine Kinder, komm jetzt bitte zum Essen. Komm her. So, also der Klang, ja. Ich musste erst beim Bibellesen und beim Beten die Woche so diesen Klang aus meinem Ohr rauskriegen. So, dieses komm her endlich. Gott sagt, komm her. Er ruft Mose in seine Gegenwart. Und er sagt nicht zuerst, geh du jetzt mal los nach Ägypten, sofort und auf der Stelle, sondern er sagt, komm her. Und das ist das Aha-Erlebnis, das ich hatte, weil es erinnerte mich an die folgende Textstelle aus Markus 3, 14, wo es heißt, und Jesus, er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien. Und damit er sie aussendet, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. So, Jesus ruft 12 Jünger zu sich. Er gibt ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben, zu predigen, zu heilen, Hände aufzulegen. Ein großartiger Auftrag. Aber zuallererst macht er Folgendes. Er berief sie, damit sie bei ihm sein sollten. Er ruft sie zuerst in seine Gegenwart. Sie sollen in erster Linie bei ihm sein. Genau das ist heute, auch Jesus lädt dich ein und er sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Jesus ruft dich heute Morgen in allererster Linie mal in seine Gegenwart. Wir haben das am Donnerstag bei der Awakening Night erlebt, an dem Abend, dass Gott uns in seine Gegenwart so stark gerufen hat. Wir sind hier so ziemlich alle hier vorne gekniet, hatten die Schuhe ausgezogen, uns hingekniet, weil dieses Bewusstsein da war, Gott ruft uns zuerst in seine Gegenwart. Bevor der Auftrag kommt, bevor irgendetwas kommt, ruft Gott. Dieser Gott, der vor 3500 Jahren zu Mose gesprochen hat, komm her, spricht vor 2000 Jahren durch seinen Sohn Jesus Christus zu seinen Jüngern, kommt her zu mir, seid bei mir an meinem Herzen. Er ruft uns, was für einen großartigen Gott haben wir. Und diese Botschaft muss in Deutschland verkündigt werden, wo es immer um Leistung geht und um Nachweise und Qualifikationen und die Herausforderungen in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde sind so riesig, dass wir immer leisten und leisten und leisten. Aber die Grundlage des Masterplans heißt, komm her zu mir. Und nochmal, komm her zu mir in meinem Alltag. Da, wo du allein bist, wo dich keiner sieht, komm her zu mir. Du kannst übrigens niemals genug tun. Du wirst immer scheitern. Aber Gott ist irgendwie anders und er sagt, komm her zu mir. Und diese Begegnung, die Mose mit Gott hat, stellt sein ganzes Leben auf den Kopf. Wie könnte es anders sein? Der Dornbusch in der Wüste, er brannte und brannte und brannte. weil Feuer hat eine Eigenschaft, es ist ansteckend. Und als Gott Mose in diesem brennenden Dornbusch begegnet, wird ein Feuer in ihm angesteckt. Er war zu dem Zeitpunkt nochmal 80 Jahre. Und ich frage jetzt der Höflichkeit halber nicht, wer hier 80 Jahre alt ist. Aber 80 ist kein Alter. Mose hat da nochmal 40 Jahre mit einem Feuer in seinem Leben gelebt, das unvorstellbar war. Mit einer Leidenschaft, mit einer Begeisterung für den Plan Gottes in seinem Leben, mit dem Masterplan Gottes für sein Leben und für das ganze Volk Israel. Mose hat ab diesem Moment ein Feuer in sich brennen von Begeisterung und Leidenschaft, das seinesgleichen sucht. So sage du nicht, ich bin aber 60 und ich setze mich jetzt zur Ruhe. Nein, Gott hat einen Plan für dich. Sag nicht, ich bin 20, ich habe schon die Rente beantragt. Nein, Schätzelein, die ist nicht. Ist nicht. Gott hat für dich was vor. Und vielleicht heute Morgen geschieht etwas als Berufung auch für dein Leben. Dieser feurige Gott erwartet auf uns. Er wartet auf dich und mich, dass wir ihm heute begegnen. Und unser Leben wird niemals mehr dasselbe sein. Er wird etwas entzünden, entflammen in unserem Leben, in unserem Herzen. Und das nicht nur hier, sondern jeden Tag. Sag Gott, komm zu mir. Sei bei mir. Und wenn wir diese Grundlage des Masterplans verstanden haben, dann geht es noch einen Schritt weiter. Aber das ist die Grundlage für diesen Plan Gottes. Er braucht dich und er braucht mich. Er braucht uns. Er will Dinge durch uns tun auf dieser Welt, auf dieser Erde. Aber zuerst geht es darum, dass wir zu ihm kommen, seine Gegenwart genießen. Wie machst du das? Wie kommst du in die Gegenwart Gottes? Wie genießt du das? Da gibt es so viele Wege, unterschiedliche Zugangswege zu Gott. Mein Zugangsweg ist unter anderem sehr viel Lobpreis und Anbetung. Und ich spüre, wenn ich so einfach so Lobpreis und Anbetung selber mache oder mir Videos oder Sachen anschaue, dass ich irgendwie in die Gegenwart Gottes komme, dass ich anfange zu weinen, dass ich mich hinlegen muss, dass ich spüre, Gott ist in dem Raum und er will mir begegnen und er verändert mein Herz. Wie setzt du dich der Gegenwart Gottes aus? Und dann geht es im zweiten Schritt darum, wie entdecke ich diesen Masterplan, den Gott hat. Gott spricht zu Mose, komm her zu mir. Und dann sagt er weiter, ich will dich nach Ägypten senden. Erst die Gabe oder der Zuspruch und dann kommt ja die Aufgabe an der Stelle. So, und wie ging es dann Mose, als er hörte, er soll nach Ägypten zurück? Ja, der hat gejubelt, der hat geschrien, ja, yeah, endlich, da war ich schon mal, da kenne ich mich aus. Da gibt es Partys ohne Ende, da will ich hin, Gott, danke schön, ich preise dich, du bist großartig, fantastischer Plan. Nichts davon. Nichts. Der war abgelöscht. Das ist so interessant, was Mose von sich gibt. Und wir lesen so die Argumente von Mose. Da fängt er an mit der ersten Frage. Und Mose fragt dann Gott mal so ganz schnell, und das könnt ihr im 2. Mose 3 und 2. Mose 4 lesen. Er fragt Gott als allererstes mal, Gott, wer bin ich? So, da heißt es, Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und Gott spricht, ich will mit dir sein. Und das soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Wer bin ich? Mose fragt Gott, wer er sei. Wer bin ich? Ich bin ein alter Mann. Da ist ein mächtiger Pharao. Wer bin ich, dass ich da hingehe? Der hatte keine Minderwertigkeitskomplexe, sondern er sah die Auswegslosigkeit dieser Situation. Er hatte keine Kämpfer, er hatte keine Waffen. Die Leute, die waren in ihrer Komfortzone, die haben nur Gras und Gemüse gegessen und waren nicht bei Kräften und vieles, vieles mehr. Deshalb ist die Frage verständlich, wer bin ich, dass ich das schaffen soll? Und Gott antwortet ganz einfach wieder hier im 2. Mose 3, ich werde mit dir sein. Ja, dann sagt Mose, ja, dann bin ich ja beruhigt. Boah, dann geht's ja, auf jeden Fall, ja. Aber das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende auch heute für dich, zu wissen, dass Gott mit dir ist. In deinem Alltag, am Montag, am Dienstag, zu wissen, Gott ist mit dir, er steht zu dir, dir das bewusst zu machen, ganz neu. Wir kommen nicht als Opfer und als irgendwie Understatement, wir kommen als Menschen, vor allem als Söhne und Töchter und wir dürfen wissen, Gott ist mit mir in meinem Alltag. Das ist das Entscheidende. Aber Mose war damit nicht zufrieden. 2. Mose 3, 13 fragt er dann die nächste Frage, sagt er dann ganz clever, Gott, wie heißt du eigentlich? So. Mose spricht zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Mose sagt, wie heißt du eigentlich? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Gott stellt sich vor, ich bin, der ich bin, oder im hebräischen Sprachgebrauch die Fortführung, ich werde an dem Tag jetzt der sein, der ich sein werde, und morgen werde ich der sein, der ich sein werde. Dieses fortlaufende, ich bin, der ich bin. Gott ist der ewig Seiende, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist der Lebendige, Amen, Mensch, großartig. Okay, und dann sagt Mose, gut, jetzt weiß ich deinen Namen, hab den auch noch nie so gehört, aber gut. Dann sagt Mose, plötzlich fällt ihm ein, sie werden mir gar nicht glauben. Okay. Gott sagt, kein Problem. Dann sagt Gott, was hast du in der Hand? Und dann kommt die Geschichte mit dem Stab. Der Stab wird zur Schlange und die Schlange wird wieder zum Stab. Und Gott sagt, fass das an, sie werden dir glauben. Okay, das Wunder hatte Mose kapiert. Dann überlegt er so, guckt seine Schafe an und sagt, ich kann gar nicht reden. Und das Interessante ist, es wird sehr deutlich, wenn ihr mal die Geschichte Moses lest, es heißt, dass er erzogen wurde in all der Wissenschaft und Ausbildung der Ägypter. Und es heißt irgendwo vorne in den Kapiteln drin, er war sehr redegewandt. Aber die 40 Jahre Wüste haben aus ihm einen einsamen Menschen gemacht. So, ich kann nicht reden. Gott, ich kann nicht reden. Und seit ich mit dir rede, Gott ist auch nicht besser geworden. Ich kann nicht sprechen. Und Gott sagt, ich habe doch die Sprache erschaffen. Ich habe deine Stimmbänder geschaffen, ich habe den Mund geschaffen, die Lippen, die ganze Muskulatur, die Zunge, all das ist kein Problem. Ich helfe dir da. Und dann sieht Mose seine blökenden Schafe und die blöken auch nein, nein, nein. Und er sagt, ich habe keine Lust zu gehen. Und es ist interessant, Gott geht auf alle Einwände und Ängste ein. Auf alle. Weil da eine Geschichte dahinter. Es nimmt Mose in allem ernst, aber als Mose dann sagt, Herr, bitte schick doch einen anderen, oder auf Neudeutsch, ich habe keinen Bock, ja, wird Gott zornig. Sobald wir unser Herz, unser Reden vor dem, was Gott in unserem Leben tun möchte, verschließen, ist das nie gut für uns. Und so habe ich manchmal das Gefühl, dass wir Christen dastehen und dass wir sagen, ja, ich glaube dir, Gott. Ja, ich vertraue dir, Gott. Ich bin in einer Kleingruppe, aber ich will nicht dahin gehen, wo du mich hinschickst. Gott, ich weiß gar nicht, wo du mich hinschicken willst. Vielleicht willst du mich ja nach Afrika schicken, aber ich bin Hauttyp 1. Die Hitze hier macht mir schon zu schaffen. So. Wir wollen immer auf Nummer sicher gehen. Ich glaube an dich, aber nicht ganz. Ich sage ja zu dir, aber, und das ist der christliche Aberglaube. Ich sage ja zu dir, aber, ich vertraue dir, aber. Gott, ich brauche noch das Geld und ich brauche noch die Zusage und ich brauche noch die Sicherheit. Dahinter steckt die große Lüge, die wir glauben. Wir glauben, Gott würde fragen, sag mal, Daniel, was möchtest du auf keinen Fall tun? Und ich hatte diese Angst als Kind, als mein Vater da in der Gemeinde war, auch Pastor, immer wieder Missionare eingeladen. Ich hatte panische Angst, dass irgendein Missionar mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, der Herr sagt mir, du gehst in den Kongo oder nach Kamerun oder sonst wo. Aber da ist diese Lüge dahinter, dass Gott mit dir einen Weg geht, den du gar nicht gehen willst oder der nicht zu dir passt. Oder wir vertrauen Gott nicht. Aber die gute Botschaft lautet, Gott ist gut. Und Gott ist sogar besser, als du denkst. Und das sagst du jetzt gerade mal deinem Nachbarn. Gott ist besser, als du denkst. Okay? Wir denken vielleicht gut von Gott, aber Gott ist noch viel besser. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat den Heiligen Geist ausgegossen. Wie sollte Gott nicht besser sein, als wir überhaupt es uns vorstellen können? Und wenn wir zurück zur Geschichte von Mose gehen, wie war das mit Mose? Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Gott hat ihn doch überredet. Gott hat ihn dann doch gedrängt irgendwie zu Dingen, die er nicht wollte. Und da blenden wir mal zurück in die Zeit, bevor er in der Wüste lebte. Das war Apostelgeschichte 7,23, sehen wir. Als er 40 Jahre alt war, in Ägypten noch, gedachte er nach seinen Brüdern, den Israeliten zu sehen. Er bekam plötzlich Sehnsucht. Er spürte, er ist aufgewachsen als Ägypter, er hat alles gelernt. Aber sein Volk sind die Israeliten. Und er geht raus und er schaut nach den Israeliten und er sah einen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte dem Leid geschah und er erschlug den Ägypter. Mose war 40 Jahre alt, als er merkte, dass er Israelit war. Er identifizierte sich und bei dem Rundgang, als ein israelischer Sklave ausgepeitscht wurde, tötete er den Aufseher. Warum hat er diesen Aufseher getötet? Ich sag's euch. Im Vers 25 heißt es, er meinte, aber seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht. Der hat mit 40 Jahren gewusst, dass es einen Masterplan für sein Leben gibt, der in sein Leben und Herz hineingelegt ist, nämlich dass er der sein wird, der Israel erretten wird aus der Sklaverei. Und er wusste es, er spürte diesen Anfang und er wollte mit menschlicher Kraft diesen Weg beschreiten. Mose tötete diesen Ägypter, weil er in seinem Herzen wusste, Gott hat mir einen Masterplan geschenkt. Ich weiß, dass Israel von der Sklaverei befreit wird, und zwar durch mich. Und er dachte, jetzt brechen wir auf, endlich frei, nach 400 Jahren. Aber der Pharao bekam Wind und Mose davon von diesem Mord. Und Mose musste um sein Leben fürchten. Er flieht in die Wüste, dort trifft er ganz zufällig seine Frau. Was nicht heißt, dass man seine Frau in der Wüste trifft, aber er trifft sie dort. Er heiratet sie, sie bekommen zwei Kinder. Er lebt 40 Jahre in der Wüste. Und dann kommt diese Begegnung am brennenden Dornbusch. 40 Jahre war die Zeitspanne zwischen dem Mord an dem Ägypter und dem Reden Gottes in diesem Dornbusch. 40 Jahre scharfe Sonne, Hitze, Staub, Nomadenleben. Und Gott sagt, ich werde dich nach Ägypten senden. Mose denkt sich, vor 40 Jahren war ich da schon mal, da komme ich her. Gott, wer bin ich, was kann ich da schon ausrichten? Ich habe es vor 40 Jahren schon mal versucht. Ich habe gedacht, der Zeitpunkt wäre da. Du hast mir jetzt ein Herz gelegt, aber jetzt bin ich ein alter Mann. Damals, sagt Gott, hast du es auf eigene Faust probiert. Leute, an diesem brennenden Dornbusch stand ein verbitterter Mann, ein enttäuschter Mann. Da war der Mose mit 80 Jahren, der wusste, er hat es vergeigt. Da war nichts mehr drin. Der war am Ende seines Lebens. Da war nur noch Enttäuschung da. Sätze, wer bin ich? Sie werden mir nicht glauben. Ich habe keine Lust. Ich kann nicht reden. Aber wie gut ist Gott? Gott wusste nämlich, dass in dem Herzen von Mose dieser Masterplan ist. Woher wusste das Gott? Weil er es Mose ins Herz reingelegt hatte. Und Gott musste tief graben, 40 Jahre Staub der Wüste durchgraben, damit dieser Plan Gottes wieder zum Vorschein kommt. Gottes Plan ist besser, als wir denken, weil Gott größer und besser ist, als wir es erahnen. Sein Masterplan für unser Leben ist das Beste, was uns geschehen kann. Das heißt nicht, dass nicht das alles reibungslos läuft. Mose hat da noch ein paar 10 Plagen miterlebt und vieles, vieles mehr. Ich möchte dich fragen heute Morgen, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was sind deine Träume? Muss das heißen. Was sind deine Träume? Vielleicht ist da so viel verschüttet. Dann soll es heute wieder an die Oberfläche kommen. Du sollst in dem gehen, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Wie kann ich den Masterplan Gottes für mich erkennen? Wie kann ich da hineinkommen? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Wie höre ich seine Stimme? All das werden wir in den nächsten Predigten hören. Das war jetzt der Werbeblock, okay? Ihr müsst wiederkommen, unbedingt. Aber Leute, eins sehe ich bei Mose. Er besprach alles mit Gott. Er ging Schritte, er trug Kämpfe aus, er suchte die Gegenwart Gottes. Und dann heißt es von ihm, dass er der demütigste Mensch auf der Erde war und ein Freund Gottes genannt wurde. Wie großartig ist das denn? Bei Mose ging es darum, dass er nicht nur die Schafe hütet, sondern es gab diesen größeren Plan. Und Gott ruft Mose aus seiner Komfortzone heraus und sagt, Mose, ich habe was Größeres für dich. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, damit komme ich zum Schluss, obwohl ich noch ein paar Sachen mehr hätte, aber ich lasse die mal jetzt. Jemand hat mal gesagt, der traurigste Ort auf dieser Welt ist der Friedhof. Denn dort sind nicht nur Menschen begraben, mit diesen Menschen sind Träume begraben worden. Mit diesen Menschen sind Talente begraben worden. In diesen Gräbern sind Lieder begraben, die kein Mensch je gehört hat. Auf dem Friedhof sind Ideen gestorben, die die ganze Welt verändern könnten. Das ist der traurigste Ort auf der ganzen Welt. Aber wir leben. Wir leben und wir haben die Chance, in diesen Masterplan Gottes hineinzukommen. Damit all das, was Gott in unser Herz gelegt hat, zustande kommt. Unser Leben ist so zeitlich begrenzt. Deswegen ist so diese Dringlichkeit in meinen Augen da, zu sagen, Gott, was ist der Masterplan für mein Leben? Ich will da hineinkommen. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich kenne diesen Gott nicht. Dann sage ich dir, Jesus Christus, er ist gekommen als der Sohn Gottes, hat sein Leben gegeben, damit du in den Masterplan Gottes hineinkommen kannst. Und der erste Schritt, um in diesen Masterplan zu kommen, ist definitiv Ja zu sagen zu Gott. Und wenn du heute hier bist, dann möchte ich dich genau das fragen. Willst du in diesen Masterplan Gottes hineinkommen? Dann ist der erste Schritt, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Das wollen wir tun. Und ich lade euch ein, dass wir alle miteinander aufstehen. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten. Und dieses Gebet beten, das ist der erste Schritt. Wenn du heute hörst, Gott ist besser, als du denkst. Er hat einen großartigen Plan für dein Leben. Dieses Leben ist nicht planlos und sinnlos. Sondern Masterplan Gottes ist, dass du an dem Herzen Gottes dran bist. Und das geschieht nicht über Kirchenzugehörigkeit. Es geschieht nicht dadurch, dass du irgendwas Gutes tust. Es geschieht, dass du einfach dieser Einladung folgst. Dass Jesus dich einlädt, zu ihm zu kommen. So wollen wir dieses Gebet beten und ich bete es vor und ihr dürft gerne, und wir wollen es miteinander alle beten, für alle, die schon Christen sind, es schadet nicht, dass dieses Gebet zu beten, okay? Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass ich mir den Weg in den Himmel nicht verdienen kann. Ich setze mein ganzes Vertrauen darauf, dass Jesus mein Erlöser ist. Und er durch sein Opfer den vollen Preis für meine Sünden bezahlt hat. Ich bitte dich um Vergebung und empfange dich so gut ich kann als meinen Heiland und Erlöser. Himmlischer Vater, fülle mich mit deinem Geist und hilf mir, ein neues Leben mit dir zu führen. Übernimm du nun die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Dieses Gebet hört Gott. Ich möchte dich bitten, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dass du gleich im Anschluss zum Gottesdienst auch zu dieser Seite kommst, zu unserem Ministry-Team. Es sind tolle Menschen da, die mit dir beten, die dir die nächsten Schritte erklären wollen, was es heißt, mit Jesus zu leben, was es heißt, gepflanzt zu sein im Hause des Herrn, was es heißt, Wort Gottes zu lesen, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte gern zum Schluss die letzte Minute noch beten für Menschen, die heute hier sind und sagen, ich habe irgendwie das Feuer verloren. Da sind so viele Dinge geschehen, da ist so viel Wüste und Staub da und hat sich so viel drüber gelegt über das, was Gott mir gegeben hat. Ich war mal feurig. Mit 25 wollte ich die Welt erobern. Mit 25 war ich eigentlich der Ben Fitzgerald der Zukunft. Aber irgendwas ist passiert. Ich habe mich ablenken lassen, vielleicht von Enttäuschungen, von Niederlagen, von Menschen, die es vielleicht nicht gut mit mir gemeint haben. Und ich möchte für dich beten heute, dass du neu dieses Feuer Gottes empfängst. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich möchte, während wir die Augen schließen, einfach fragen, bist du gerade in so einer Situation? Dann würde ich gern von hier vorne noch für dich beten. Darf ich mal deine Hand sehen? Ist das so bei dir? Ist da was verschüttet ist? Dankeschön. Danke. Ja, dankeschön. Heiliger Geist, ich möchte wirklich beten, dass du jedem Einzelnen begegnest, der spürt in seinem Herzen, er ist nicht in diesem Plan, den du für sein Leben hast. Und ich bete, Herr, da wo Enttäuschung ist, Verbitterung, dass diese Enttäuschung weichen und dass du mit neuer Freude und Begeisterung in ihr Leben hineinkommst. Ich bete, dass Heilung geschieht, auch Wunden, die geschlagen wurden von Menschen. Ich bete, Herr, dass du wirklich kommst und ein Feuer entzündest, weil den glimmenden Docht löscht du nicht aus. Das geknickte Rohr wirst du nicht zerbrechen. Gott, das sprechen wir aus. Und ich bete neues Leben hinein, neue Vision und Perspektive. Danke, Herr, dass du gut bist und zwar viel, viel besser, als jeder von uns es sich nur vorstellen kann. Wir preisen dich, Herr.